Ja, liebe Freunde, so wie an jedem Montag kommen wir zu unserem Beitrag über Wissenschaft, Technologie und Umwelt, den Frau Silvana Avellaneda für uns verfasst. Letzte Woche wurde hier in Buenos Aires im Regierungsgebäude eine der höchsten Auszeichnungen der Regierung an Wissenschaftler verliehen, nämlich die Auszeichnung dieses Mal an den Wissenschaftler des Jahres 2018. Und diese ging an den Physiker Conrado Varotto, der für seine Arbeit für die Entwicklung der Aktivitäten im Weltraum- und Kernenergiebereich hierzulande eben beigetragen hat. Diese Auszeichnung gilt argentinischen Wissenschaftlern, die während ihrer gesamten Laufbahn zur Entstehung neuer Erkenntnisse, zur Entwicklung technologischer Innovationen mit sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, zur Förderung des Wissenstransfers und zur Ausbildung von Human Resources beigetragen haben. Dr. Conrado Varotto gründete INVAP, eine staatliche Gesellschaft für angewandte Forschung, im Jahre 1976 und verwandelte diese staatliche Gesellschaft in das argentinische Zentrum in In- und Ausland für Technologietransfer. Von dieser Organisation aus förderte er Projekte im Nuklear- und Satellitenbereich. Fragen der Elektronik, der Materialentwicklung, Metallurgie und Bergbauindustrie. Außerdem war er 20 Jahre lang Exekutivdirektor von der Nationalen Kommission für Weltraumaktivitäten. Und wir hören ihn jetzt.
Alguna vez me preguntaron que me dio la ciencia. Me dio la oportunidad de hacer cosas.
Man hat mich einmal gefragt, was mir die Wissenschaft überhaupt gegeben hat. Na, sie gab mir die Möglichkeit, Dinge zu tun, die ich für nützlich halte, um dem Land zu dienen, das ich liebe, um viele Kinder dafür zu begeistern, wunderbare Menschen und fantastische Freunde zu finden. Ich verstehe nicht, was denn überhaupt unmöglich sein soll. Denn um große Dinge zu tun, muss man ja von großen Dingen träumen. Und wenn sie besonders hochentwickelt sind, hat man den Eindruck, dass es sich um etwas Verrücktes handelt. Aber man soll doch keine Angst davor haben, verrückte Dinge zu tun. Für den Satelliten SACB hielt ich es für wichtig zu sagen, dass man in Argentinien diese Technik zweifelsohne anwenden konnte. Nicht, dass es ein wissenschaftlicher Satellit war. Im August 2018, bei der Präsentation des Satelliten SAOCOM-1A, war ihm bereits eine besondere Anerkennung zuteil worden, und zwar für seine Rolle als Chef der Kommission. Und da wurde Varottos Rolle als Vorreiter und Pionier beim Aufbau und der Stärkung nationaler Wissenschafts- und Technologieinstitutionen in hochkomplexen Bereichen hervorgehoben worden. Conrado Varotto wurde 1941 in Italien geboren und kam 1951 nach Argentinien. Seine Eltern suchten damals ein Land, das fernab von Kriegen war, in dem ihre Kinder studieren konnten. Am Institut Balseiro im Südwesten Argentiniens schloss Varotto sein Studium ab und promovierte in Physik. Später studierte er dank eines Stipendiums weiter in Stanford. Mit Hilfe von 3D-Druckern entwickelten argentinische Wissenschaftler Knochen, die vom Körper auf natürliche Weise aufgenommen werden. Krankes Knochengewebe, das infolge einer Pathologie oder eines Unfalls geschwächt wurde, kann mit einem 3D-Drucker rekonstruiert und dann auf natürliche Weise wieder resorbiert werden, bis der Organismus selbst dieses Stück regeneriert, und zwar ohne Metallteile einzusetzen. So ist das System, das von 5 argentinischen Forschern des argentinischen Rates für wissenschaftliche und technologische Forschungen entwickelt haben. Und das haben sie vor kurzem beim Instituto Tecnológico Buenos Aires und dem MIT vorgestellt, und zwar in einem sogenannten 100K-LATAM-Wettbewerb. Der Ingenieur und Nanopartikel-Spezialist Leandro Monsalve, der an diesem Team mitgewirkt hat, sagte, dass es ihm und seinem Team nach 10 Jahren Grundlagenforschung gelungen ist, dieses System zu entwickeln, dessen Endergebnis die Entstehung eines biologisch abbaubaren Gerüsts ist, das durch Filamente das beschädigte Knochenstück auf natürliche Weise regenerieren lässt. Die Verwendung von 3D-Druckern hat mehrere Anwendungen im Gesundheitsbereich, aber ihr Einsatz beim Bau eines Gerüsts oder Scaffold, das auf natürliche Weise vom Körper akzeptiert und resorbiert werden kann und das wiederum das fehlende Knochenstück regeneriert, ist einzigartig in Argentinien und in der Welt. Nur ein belgisches Unternehmen tut es, wenn auch mit anderen Elementen, erklärte Monsalve. Ein weiteres Mitglied dieses Teams, Marcelo Vázquez, sagte, dass die häufigste Anwendung bei Verkehrsunfällen liegt, wenn der Knochen einen Bruch erleidet, und anstatt den mit einem Metallteil zu fixieren, wird dieses Gerüst als Prothese an der beschädigten Stelle platziert und dann kann der Organismus das Gewebe regenerieren. Die Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass mit diesem System die Regenerationszeiten zu wesentlich geringeren Kosten und ohne nachfolgende Eingriffe verkürzt werden können, was vor allem bei Kindern der Fall ist, die ansonsten immer wieder zu Kontrollen gehen müssen. Offiziellen Statistiken zufolge erleidet die Hälfte der Frauen über 50 Jahre irgendwann in ihrem Leben einen Bruch der Hüfte, des Handgelenks oder der Wirbelsäule. Der Prozentsatz bei Männern liegt bei jedem Fünften. In Argentinien gibt es im Jahresdurchschnitt 34.000 Hüftbrüche bei Menschen über 50 Jahre, das heißt 90 Brüche dieser Art pro Tag. Und da gibt es, das sind normalerweise 3 Frauen, und in 3 Fällen sind es Frauen, in einem Fall ist es bei einem Mann. Ältere Menschen haben doppelt so häufig die Möglichkeit, eine späte HIV-Diagnose zu haben. Und dies, weil sie, auch wenn sie sich ärztlich behandeln lassen, und eigentlich erwägen weder sie noch die Fachleute das Risiko, infiziert zu sein, so sagte ein Spezialist an Welt-AIDS-Tag am vorigen Sonntag. Also bei älteren Menschen besteht doppelt so hoch die Möglichkeit, dass eine späte HIV-Diagnose gemacht wird, weil die meisten gar nicht darauf kommen, sie könnten HIV-infiziert sind. Laut dem neuesten Merkblatt über HIV, AIDS und STIs in Argentinien, das am Freitag von der Direktion für AIDS, STDs, Hepatitis und TB veröffentlicht wurde, werden 36% der Diagnosen gestellt, wenn die Person bereits ein klinisches Ereignis hat. Das kann sein, typisch für AIDS oder nicht. oder wenn Ihr Abwehrsystem schwach ist, was an der Anwesenheit von CD4 gemessen wird. Im Merkblatt steht, dass die Rate der Männer zwischen 55 und 64 Jahren, die mit dem Virus leben, 11% pro 100.000 Einwohner beträgt, während sie bei Männern über 65 Jahren auf 3% sinkt. Bei den Frauen liegt dies für die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen bei 4,3 pro 100.000 Einwohner, bei den über 65-Jährigen bei 0,5. Und wir hören den Beginn einer Werbung, und zwar einer Bundeskampagne gegen AIDS von der Stiftung Westbed. Damit man wollte eben darauf aufmerksam machen.
Para contraer SIDA basta con ser drogadicto.
Um AIDS zu bekommen, genügt es, drogenabhängig zu sein, hämophil zu sein, schwul zu sein, heterosexuell zu sein, Single zu sein, verheiratet zu sein, weiß zu sein, schwarz zu sein, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, jung zu sein, alt zu sein, blond, dunkelhaarig zu sein, braun. Es reicht einfach, ein Mensch zu sein. Wir sind alle gleich, wenn es um AIDS geht. Seien Sie menschlich zu denen, die es erleiden. Und ein Spezialist für Infektionskrankheiten erklärte, warum es immer mehr Personen im Alter ab 55 Jahren gibt, die HIV-infiziert sind. Und das hat mit zwei Fragen zu tun. Einerseits, es handelt sich um Personen, die ja, sich infiziert haben, als sie um die 35 Jahre alt waren. Und heute sind sie um die 60. Und andererseits geht es um das Sexualleben der älteren Menschen. Das hat sich im Laufe der Zeit verlängert. So sagte es, wie gesagt, der Spezialist für Infektionskrankheiten Pedro Kahn von dieser Stiftung Westbed, die sich auf AIDS spezialisiert. Was die Neuinfektionen anbelangt, erklärte Kahn, ältere Menschen fühlen sich eigentlich nicht gefährdet. Und die greifen kaum zu Verhütungsmitteln, die kümmern sich nicht um sich selbst während dieser sexuellen Beziehungen. Und wenn sie sich schlecht fühlen, dann denken sie gar nicht, dass sie HIV-infiziert sein können. Und wenn sie dann zum Arzt gehen, werden sie eigentlich nach anderen Pathologien untersucht, bevor man eigentlich zum Schluss kommt, dass sie sich doch vielleicht um AIDS handeln könnte. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Sexualität älterer Menschen kaum ein Thema ist. Und das ist auch etwas, womit sich weder die Kliniken noch diese Kampagnen befassen. So, wir können dann noch ein paar Meldungen aus diesem Bereich vorlesen. Es geht um den Jaguarete. Das ist eine Art heimischer Jaguar hier in Südamerika. Und Greenpeace hat darauf hingewiesen, dass das Areal, wo diese Tierart leben kann, im Nordosten Argentiniens und im Südosten Brasiliens, geschrumpft ist, und zwar auf 5%. Das informierte Greenpeace am internationalen Jaguarete-Tag am vorigen Freitag. Diese Organisation hat ferner auch darauf hingewiesen, dass in Argentinien nur noch 250 Tiere dieser Art leben, obwohl sie von den Gesetzen eher mehr geschützt werden. Besonders dramatisch ist die Situation in dem Bereich Gran Chaco Argentino. Das ist im Norden unseres Landes. Das sind die Provinzen Chaco, Salta, Formosa und Santiago del Estero. wo weniger als 20 Exemplare leben, informierte Greenpeace Argentinien. Eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass dieses Tier langsam, aber doch nicht so langsam ausstirbt, ist, dass sie keinen Ort finden, wo sie eigentlich leben können. Das hat eigentlich mit der Abholzung zu tun. Und die anderen Tiere dieser Art sind zwischen dem Urwald der Yungas in der Provinz Jujuy und Catamarca verteilt, im Urwald der Provinz Misiones, und das war's. Greenpeace war die erste grüne Organisation hierzulande, die vor dem obersten Gerichtshof Argentiniens ein Rechtsmittel eingelegt hat, um eine Tierart zu vertreten, das schwer bedroht ist, nämlich Jaguarete. Und da wird eben gefordert, dass es keine Abholzung mehr gibt in den Orten, wo diese Tierart gibt. Und das gilt für den Staat und die vier Provinzen. Wenn das dann tatsächlich so wird, dann wird das schon dieser Art eine Chance geben. Tja, da fängt bald bei uns der Sommer, da fangen an die Mücken zu stören, und das wäre nicht das Schlimmste, es geht hier um Dengue-Fieber, und dass Paraguay sich auf eine der schlimmsten Dengue-Fieber-Epidemien in diesem Jahrzehnt vorbereitet. Und da wurden wöchentlich 350 mutmaßliche Dengue-Fieber-Fälle verzeichnet. Und dies schon zu Beginn der vorigen Woche, so die Gesundheitsbehörden Paraguays. Im Laufe des Jahres 2019 wurden in Paraguay 9600 Fälle verzeichnet von Personen, die an Dengue hier infiziert wurden. Aber die Gesundheitsbehörden, haben darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer Epidemie besteht, jetzt wo der Sommer beginnt und auch die Regenzeit. Ende Oktober hat man in Paraguay alle notwendigen Maßnahmen gegen diese Epidemie getroffen, denn man hat mehr Fälle verzeichnet als vor der Kälteperiode. Und es gibt dann immer mehr Fälle, die auf einen eventuellen Fall von Dengue-Fieber hinweisen.